Good afternoon, everyone. It's nice to see you today. We'll start with a short statement from the Secretary General, followed by the Federal Chancellor.
Herr Bundeskanzler, dear Friedrich, congratulations on your election as Federal Chancellor. It is an honor and a pleasure to welcome you to NATO headquarters just a few days after you took office. Germany is a leading power in Europe, and you play a crucial role within NATO. Your contributions to our collective security are substantial. Germany leads our forward land forces in Lithuania, which you are building up to a full brigade. You conduct air patrols over Baltic skies and provide maritime support for key supply routes and critical infrastructure in the Baltic Sea. Germany is also the largest European contributor of military aid to Ukraine, helping the Ukrainian people defend their freedom and their sovereignty. Your commitment to our shared security matters for Germany. It matters for Europe and for the whole of this alliance. Just last week, I had the pleasure of hosting President Steinmeier and Minister Pistorius here to celebrate 70 years of Germany's membership in NATO, a remarkable milestone that reflects your dedication and shows that with strong will and leadership, we can change things for the better. You have already demonstrated remarkable leadership, even before taking office, thanks to changes to the debt brake allowing for higher defense spending, a truly historic agreement. This kind of decisive action is exactly what we need to build a stronger, fairer, and more lethal NATO. We need to ensure our militaries have the capabilities they need to deter and defend and keep our 1 billion people safe. So together, we will work to increase defense spending and also enhance the defense industrial capacity on both sides of the Atlantic. Strengthening our deterrence and defense and sending a clear signal that we are not only united, not only resolved, but wholly capable of providing robust collective defense in the face of any challenge. This will be the main focus of our summit in The Hague next month. So we have a lot to do, but I know I can count on your leadership, and Germany can count on a strong NATO. So again, congratulations. The floor is yours.
Thank you so much, dear Secretary General, dear Mark. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Ich schließe damit ab einen Tag bei den europäischen Institutionen und bei der NATO. Mark Rutte und ich, wir kennen uns seit langer Zeit. Ich bin auch seiner Einladung schon als Oppositionsführer gern gefolgt, hier zu sein. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, am dritten vollen Tag meiner Amtszeit als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland einen Besuch bei der NATO zu machen. Mark Rutte hat es selber gesagt, die NATO besteht seit 75 Jahren. Deutschland ist seit 70 Jahren Mitglied dieses Bündnisses, des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses, das aber weit mehr ist als ein Verteidigungsbündnis. Es ist ein politisches Bündnis der transatlantischen Ausrichtungen zwischen Amerika und Europa. Und ich will das gleich zu Beginn sagen, ich hoffe sehr und gehe auch davon aus, dass wir dieses transatlantische Bündnis im Kern so erhalten und weiter fortentwickeln, wie es in den letzten 75 Jahren entwickelt wurde. Das ist auch meine feste Erwartung für den NATO-Gipfel in deiner Heimatstadt, ja. The Hague, im Juni, in wenigen Tagen. Ja, meine Damen und Herren, sind unsere Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Wir, die Alliierten, entscheiden über unsere Verteidigungsfähigkeit und damit auch über unsere Sicherheit in Freiheit und Frieden. Wir haben dazu in Deutschland bisher einen starken Beitrag geleistet. Aber Deutschland muss mehr leisten. Wir wissen das, dass es mehr leisten muss. Und deswegen sind wir zu der Entscheidung gekommen, schon vor der Konstituierung des 21. Deutschen Bundestages, vor der Wahl der neuen Regierung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu ändern und auch die Möglichkeiten für die Finanzierung unserer Verteidigung deutlich zu erhöhen. Wir werden jetzt oberhalb von 1% des deutschen Bruttoinlandproduktes Verteidigungsausgaben nicht mehr auf die Schuldenbremse anrechnen müssen. Das heißt, wir können wirklich das machen, was ich in Berlin gesagt habe, whatever it takes. Wir können das Geld ausgeben, was notwendig ist, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses zu sichern. Ich will allerdings auch hier hinzufügen, es geht nicht allein um mehr Geld. Es geht auch sehr klar und prioritär um die Erhöhung der Effizienzen. Und ich will es mit drei Worten beschreiben, was ich darunter verstehe. Das eine ist Vereinfachung, Simplification. Das zweite ist Standards, Standardization. Und das dritte ist Economies of Scale, Stückzahlen. Wir müssen in Europa dazu kommen, und das ist eine europäische Sache. Es ist keine Sache des NATO-Bündnisses als Ganzes, sondern es ist eine Sache der europäischen NATO-Partner, dazu zu kommen, dass wir sehr viel effizienter beschaffen und dass wir eben auch sehr viel größere Stückzahlen produzieren. Wir brauchen mehr Material für das Geld, das wir ausgeben. Und darauf werde ich auch immer wieder hinweisen. Und darauf werde ich auch bereit sein, Zugeständnisse zu machen, was etwa Produktionsfähigkeiten und weitere Effizienzgewinne betrifft. Mark Rutte und ich, wir stimmen vollkommen überein. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Frontalangriff, nicht nur gegen die territoriale Integrität, sondern gegen die gesamte politische Ordnung Europas nach 1990. Und so müssen wir es auch unseren Ländern, unseren Wählerinnen und Wählern erklären. Es ist nichts, was eine rein territoriale Begrenzung auf die Ukraine etwa hätte. Das wäre für sich schon tragisch genug. Aber es ist weitaus mehr. Es ist ein massiver Angriff gegen unsere politische Ordnung. Ich bin sehr dankbar, dass ich gestern Abend Gelegenheit hatte, mit dem amerikanischen Präsidenten darüber zu sprechen. Er hat mich informiert über seinen Plan eines 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstandes in der Ukraine. Ich schließe mich dem ausdrücklich an. Ich weiß auch, dass die französische Regierung, die britische Regierung und die polnische Regierung das genauso sehen. Es gibt jetzt eine Chance an diesem Wochenende über den heutigen Tag hinaus, der ja in Moskau mit einer großen Militärparade gefeiert wird und mit dem ein Waffenstillstand verabredet werden konnte. Es gibt eine Chance, über dieses Wochenende hinaus jetzt zu einem 30-tägigen Waffenstillstand in der Ukraine zu kommen. Die Ukraine ist dafür und stimmt dem zu. Amerika hat es ausgelöst und vorgeschlagen. Die großen europäischen Staaten stimmen dem ausdrücklich zu. Ich gehe auch davon aus, dass das für die gesamte Europäische Union und auch für die NATO gilt. Der Ball liegt jetzt ausschließlich in Moskau. Ausschließlich dort wird jetzt darüber entschieden, ob es eine Chance gibt, ab dem kommenden Wochenende, also mit Beginn der nächsten Woche, einen längeren Waffenstillstand in der Ukraine zu ermöglichen und dann auch Raum zu schaffen für Gespräche über einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Das ist jetzt wirklich ein weiterer Testfall, und zwar ein sehr präziser und ein sehr genauer Testfall für die Ernsthaftigkeit des Willens des russischen Präsidenten, wirklich zu einem Frieden in der Ukraine zu kommen. Ich bin sehr dankbar, dass wir darüber einen solch großen Konsens haben, auch und gerade mit dem amerikanischen Präsidenten. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Auch nach einem Friedensabkommen wird die Ukraine gestützt und gestärkt werden müssen. Wir werden das gemeinsam tun. Und wir werden auch als deutsche Bundesregierung weiter daran arbeiten, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. Wir haben es verstanden, dass wir mehr tun müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir werden jetzt unsere Verteidigungsanstrengungen ganz unabhängig von diesem Krieg in der Ukraine, wir werden in unserem eigenen territorialen Interesse die Verteidigungsanstrengungen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausweiten müssen. Und wir gehen deshalb mit gemeinsamen, guten Vorschlägen in die richtige Richtung, auch auf den NATO-Gipfel Ende Juni in Den Haag. Ich freue mich auf die Begegnungen dort. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, vielen Dank, lieber Marc, für deine Einladung und für deine Arbeit, auch als Generalsekretär der NATO. Dies ist eine wirklich auch persönlich sehr angenehme, sehr erfreuliche Zusammenarbeit. Wir stimmen in der politischen Bewertung der Herausforderungen, vor denen wir stehen, überein. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit der NATO als Ganzes, aber auch mit dem Generalsekretär aus unserem Nachbarland, den Niederlanden.
All right, we have time for a few questions. We'll start here in the fourth row with Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Vielen Dank, Thomas Kutschka, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich werde meine Frage auf Deutsch stellen. Herr Bundeskanzler, der NATO-Generalsekretär hat den Verbündeten vor einigen Tagen vorgeschlagen, dass sie ihre Verteidigungsausgaben auf 3,5% erhöhen plus weitere 1,5% etwa für Infrastruktur und andere Dinge, die nicht in der klassischen Definition enthalten sind. So würde man also auf die 5% kommen, die auch der amerikanische Präsident als Erwartung geäußert hat. Für Deutschland würde das eine erhebliche Steigerung der Ausgaben bedeuten. Deswegen meine Frage, halten Sie diese Größenordnung für möglich, dass die neue Bundesregierung das erfüllt? Haben Sie eine Vorstellung davon, welche zusätzliche Anstrengung das bedeuten würde? Also nicht nur die 1,5% für reine Militärausgaben, sondern auch das, was oben drauf kommt. Und in welchem Zeitraum glauben Sie, realistischerweise ein solches Ziel erreichen zu können? Yeah, now my question, and if I may also a question to the Secretary General, I would like you to explain to us what kind of a challenge it means for NATO member state to actually reach the goal that you have proposed to them, not just the 3.5%, but also the additional 1.5% for infrastructure. Is this basically just a math exam? So upscaling what you already do, or does it mean real new investments? And can you quantify that? Thank you.
I'm not going to confirm the numbers you are just putting out. So I know there are many rumors floating around. It's true that we are having internal discussions now within NATO what will be the best way to make sure that we can fulfill all our tasks as NATO going forward in the future, including, of course, given the fact that we acknowledge the long-term threat Russia is posing. So it will mean absolutely an increase in defense spending, so I'm not going to confirm the figures. Obviously, when you increase defense spending, you have to think about all the enabling tasks which are connected to defense. And yes, I've always said this, if we stick at the 2%, we cannot defend ourselves. So we have to really increase defense spending. But that is not enough. We also have to build the defense industrial base. They go hand in hand, because for a strong deterrence in defense, we can defend ourselves now. But to be able in 5 years' time to also be able to defend ourselves and to keep the deterrence in defense at the level we need only to spend much more, but also to build that defense industrial base across the Atlantic, across the whole Euro-Atlantic area, including the United States and Canada and all the European countries in NATO. It's crucial. We need to do both. I said it before, the Russians are producing in 3 months in ammunition what the whole of NATO, which is 25 times bigger than Russia in terms of the overall economy. We produce in 1 year in ammunition what they produce in 3 months. So that's not sustainable. So it is both spending and more production.
Ich will das ausdrücklich unterstreichen. Es macht auch keinen Sinn, jetzt über abstrakte BIP-Anteile zu streiten. Entscheidend ist, dass wir unsere Anstrengungen in den nächsten Jahren kontinuierlich ausweiten. Nur um mal ein Gefühl zu geben für diejenigen, die nicht mit der deutschen Innenpolitik vertraut sind, 1% des BIP ist für die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig ungefähr 45 Milliarden Euro. Wenn wir also jetzt auf 2% gehen, dann sind wir schon bei fast 100 Milliarden Euro und das wird bei weitem nicht ausreichen, um die Anforderungen zu erfüllen, die wir uns ja auch gegenseitig zugesagt haben. Insofern wird das ein kontinuierlicher Prozess der nächsten Jahre werden. Ich will noch mal ausdrücklich sagen, mehr Geld allein ist nicht die richtige Antwort. Dieser Prozess muss einhergehen mit Produktionskapazitäten. Diese Produktionskapazitäten müssen sich konzentrieren auf eine deutlich reduzierte Anzahl von verschiedenen Waffensystemen in der Europäischen Union. Wir haben viel zu viele unterschiedliche Systeme, die sehr viel Geld kosten. Die Ineffizienzen sowohl bei der Stückzahl als auch bei der Anforderung an die Systeme müssen reduziert werden. Wir brauchen einfachere Systeme. Ich verfolge mit großem Interesse das, was die Industrie in der Ukraine in den letzten 3,5 Jahren an effizienter Produktion ermöglicht hat unter den Bedingungen eines Angriffskrieges. Ich glaube, wir können von der Ukraine sehr, sehr viel lernen, was sie auch in den letzten Jahren hinbekommen haben. Also zum Beispiel in der Produktion von Drohnen. Da sind wir weit von entfernt, das in ähnlicher Weise zu können, wie die Ukraine das kann. Also diese Themen, die gehören für mich zwingend dazu. Und deswegen werde ich nicht bereit sein, ausschließlich über Geld zu sprechen, wenn wir nicht gleichzeitig über diese drei Themen sprechen. Vereinfachung, Standardisierung und eben auch deutlich höhere Stückzahlen von weniger Systemen. Und das gehört für mich Hand in Hand dazu. Und dass wir natürlich auch über die Infrastruktur sprechen, die praktisch für militärische Zwecke, aber auch für zivile Zwecke genutzt werden kann. Also etwa ertüchtigte Straßen, ertüchtigte Brücken für Transporte. Das alles ist richtig. Ich will den Generalsekretär hier auch ausdrücklich unterstützen, dass wir das differenzieren und dass wir hier nicht einseitig ausschließlich über reine Militärausgaben miteinander sprechen.
All right, third row here, Reuters.
Thank you. Andrew Gray from Reuters. Chancellor Merz, on the night of the German federal election, which you won, you said on national television you questioned whether NATO would exist in its current form by the time of the Hague summit in June, and you also said that it was clear that the Trump administration does not care much about the fate of Europe. Do you stand by those assessments, or have you changed your mind?
Ich habe nicht meine Meinung geändert, sondern ich stelle mit Freude fest, dass sich die Haltung der amerikanischen Regierung offensichtlich verändert hat, auch in der Akzeptanz dessen, was wir als europäische NATO-Partner tun. Sie erkennen an, dass wir unsere Bemühungen erheblich ausweiten, und deswegen verbinde ich auch mit dem NATO-Gipfel im Juni heute mehr als im Februar die Hoffnung, dass es uns gelingt, hier auch eine gemeinsame Strategie zu entwickeln mit den Amerikanern. Amerika ist für die Sicherheit Europas heute und für lange Zeit unverzichtbar. Und die Befürchtungen, die ich in der Wahlnacht hatte, waren insbesondere unter dem Eindruck geäußert der Münchner Sicherheitskonferenz, die zu dem Zeitpunkt gerade eine Woche zurücklag. Ich bin heute sehr dankbar dafür, dass ich zu einer optimistischeren Einschätzung kommen kann, was auch die Zukunft des NATO-Bündnisses betrifft.
Fourth row here in the corner.
Ansgar Hase, Deutsche Presseagentur. Herr Bundeskanzler, Ihr Vorgänger Olaf Scholz stand beim Thema NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine sehr, sehr stark auf der Bremse. Deswegen jetzt an Sie die Frage: Was ist Ihre Position zu dem Thema, gerade vor dem Hintergrund, dass der amerikanische Präsident die Ukraine dazu zu drängen scheint, diese Beitrittsperspektive aufzugeben? And in this context, also a question to the Secretary General. Do you hope that Germany now will join the group of countries that really support a NATO perspective for Ukraine? And do you think that this could lead to progress on this issue? Thank you.
You first.
Well, the whole of NATO agreed on the irreversible path for Ukraine into NATO, but we never agreed that as part of a peace deal, there would be guaranteed NATO membership for Ukraine. That was never agreed. But in the long term, NATO alliance has said, yes, there will be this perspective of NATO membership. That's for the longer term, not for the peace negotiations ongoing at the moment. And as I said before, I'm happy that the American president, and glad that he broke the deadlock, that progress is being made, and I completely agree with the German chancellor on the 30-day ceasefire, and that the ball is now clearly in Russia's court, on the Seite Russias, as I think you put it. That's exactly true. And at the moment, there is a close cooperation between NATO and Ukraine. We have the command in Wiesbaden, which is organizing the military aid into Ukraine. We organize together and jointly the training for the Ukrainian armed forces. We are capturing all the lessons which we are gathering in Ukraine together with the Ukrainians in our center in Poland. So there is a lot happening at the moment.
Ich teile die Einschätzung des Generalsekretärs im Hinblick auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Will ergänzen, die Ukraine hat eine Beitrittsperspektive in die Europäische Union. Die wird zeitlich sicherlich vor dem NATO-Beitritt liegen, wenn der denn dann eines Tages zustande kommen sollte. Und es muss klar sein, dass die Ukraine in eigener Souveränität entscheidet, welchen Weg sie gehen will. Sie hat sich entschlossen, einen Beitrittsantrag an die Europäische Union zu stellen. Sie alle kennen die Voraussetzungen, die Kriterien für einen Beitritt in die Europäische Union. Und wenn die Ukraine diese Kriterien erfüllt, dann ist sie uns ein willkommenes Mitglied in der Europäischen Union. Die Ukraine ist und muss souverän bleiben in der Entscheidung über ihre Zugehörigkeit zu politischen und militärischen Bündnissen.
Okay, we have time for one or two more questions. I'll go to the center here, AFP.
Thank you. Olivier Beau from AFP, Agence France-Presse. Chancellor, you just said that Ukraine will need to get support also after a peace deal. So are you willing to send troops to Ukraine as part of the coalition of the willing?
Die Frage, wie wir Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausformen, die müssen wir heute nicht beantworten. Der nächste Schritt, der jetzt gegangen werden muss, ist der Waffenstillstand für 30 Tage ab dem Wochenende. Dann müssen Friedensverhandlungen geführt werden. Dann braucht es einen Friedensvertrag. Und je nachdem, wie die Bedingungen eines solchen Vertrages dann ausformuliert sind, stellen sich dann die Fragen etwaiger Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das ist eine Frage, die sich heute nicht stellt. Und deswegen müssen wir darauf auch heute keine Antwort geben.
All right, one final question. Yeah. The woman just behind you.
Turkish news agency Anadolu. Selam Valente, to the Chancellor, please. In light of Europe's search for empowering its defense capacity, do you think that Turkey's efforts, I mean strategic contributions, are somehow needed and it should be institutionalized? Thank you.
Vielleicht darf ich das sagen, dass wir bei unserem Mittagessen auch über die Türkei gesprochen haben und sehr hoffen, dass es uns gelingt, mit der Türkei alle weiteren Schritte der nächsten Wochen, Monate und Jahre im Hinblick auf die NATO-Mitgliedschaft zu gehen. Wir werden in der deutschen Bundesregierung auch über die Frage noch zu entscheiden haben, ob die Lieferung der Kampfflugzeuge an die Türkei freigegeben wird. Aber uns verbindet hier der feste Wille, die Türkei als ein großes Mitgliedsland der NATO fest an uns auch weiter zu binden. Und ich werde auch eine Einladung von Präsident Erdogan in naher Zukunft annehmen, ihn zu besuchen. Es war schon einmal geplant für das letzte Jahr, da musste ich leider kurzfristig absagen. Aber die Türkei schützt einen Raum im NATO-Gebiet, der von seiner strategischen Relevanz gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Deswegen ist die Türkei für uns ein extrem wertvoller, wichtiger NATO-Partner. Und ich werde viel und alles tun, was ich kann, um diese Partnerschaft innerhalb der NATO mit der Türkei auch aufrechtzuerhalten und auch weiter auszubauen.
All right, that's all we have time for today. Thank you so much for joining.
Thank you.
Vielen Dank.
All the best.